Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Da sind wir, ich freue mich sehr. Einen Podcast habe ich heute für euch und ich habe alles für euch, was in eine anständige Martina Stratenshow gehört. Wir haben ein Buch, das ich euch gerne vorstellen möchte. Es gibt Post von Martina, die echt mein Herz berührt, die ganz viel mit mir zu tun hat. Und ich habe den Arne mit dabei. Wir sprechen über die Woche. Ich habe einen fantastischen Fernsehtipp, bei dem ich echt Gänsehaut kriege, wenn ich ihn nur erwähne, weil er so gut ist. Und ich habe einen tollen Gast, eine tolle Frau, die mega gute Bücher schreibt und mit der ich mich viel unterhalten möchte über die zentralen Themen in ihren Büchern. Da geht es nämlich ganz viel um so Familiengeheimnisse und um Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern. Das ist ja echt ein Never-Ending-Thema, oder? Also jeder von uns kann was erzählen zum Thema Mütter und Töchter. Selbst die Männer können das, weil die diese Situation hautnah miterleben, ob als Vater oder als Ehemann. Man ist da auch als Mann mittendrin und ich kann mir vorstellen, dass man sich gerade als Mann manchmal so fühlt, als würde einen Zug überrollen, oder? Bei so Mutter-Tochter-Thema, wenn Mütter und Töchter aufeinander knallen und der Mann steht daneben und denkt, sagt mal Freunde, geht's noch? Weil Männer sind da irgendwie so anders. Mütter und Töchter sind emotionale Bomben. Ehrlich, also das ist wirklich schwierig manchmal. Und das meine ich nicht nur negativ. Ich meine auch diese ganze Liebe, dieses ganze Emotionale, was damit rumrennt, das ist schon echt eine Wahnsinnsherausforderung. Also sowohl für die Beteiligten, Mütter und Töchter, als auch für den Rest der Familie, der dann manchmal nebendran steht und sich fragt, wann es wieder besser wird. Das fängt mit der Pubertät an. Das rutscht locker in die Wechseljahre und das hat auch was mit Abschied zu tun und mit dem Lösen aus der Ursprungsfamilie. Also ich bin sehr gespannt, was mein Gast in dieser Woche, das ist Alena Schröder, dazu zu sagen hat, weil die hat dieses Thema ganz viel in ihren Büchern drin. Jetzt habe ich aber erstmal ein Buch für euch, da geht es um was anderes, da geht es nicht um Mütter und Töchter, sondern das ist ein historischer Krimi und ich bin ja jetzt nicht so der Krimi-Fan, aber historische Krimis finde ich großartig. Ihr wisst ja, wer mich kennt, weiß, ich liebe Thriller. Ich bin nicht so ganz der Krimi-Fan, aber es gibt eine Art von Krimis, die ich sehr, sehr gerne mag und das sind die historischen Krimis. Und da habe ich eine Autorin gefunden, die ich echt mag. Alex Beer, die heißt eigentlich Daniela Larcher und ist Österreicherin und die hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Expertin für historische Krimis entwickelt. Und das hat nämlich alles auch noch was mit ihrem Leben zu tun. Die ist nämlich ursprünglich ausgebildete Archäologin. Und da kommt jetzt demnächst der zweite Teil ihrer Reihe um Felix Blom raus. Und in dem geht es auch um einen Archäologen, allerdings um einen Toten. Aber der kommt erst am 18. Oktober. Ich wollte euch eigentlich heute den ersten Teil dieser Reihe vorstellen und der heißt Der Häftling aus Moabit. Und da geht es um den Gauner Felix Blom. Der wird nach 3 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen, aber die Freiheit ist nicht so, wie sie mal war. Sein Hab und Gut wurde verpfändet, seine Verlobte ist mit einem Neuen liiert, alle Versuche an Geld oder Arbeit zu kommen scheitern, aber dann hat Blom eine geniale Idee. Warum sich nicht mit der neuen Nachbarin zusammentun? Die ehemalige Prostituierte Mathilde führt eine Privatdetektei. Allerdings sind die Aufträge rar, da man ihr als Frau diese Arbeit gar nicht zutraut. Ihr erster Fall führt die beiden gleich auf die Spur eines mysteriösen Mörders, der seinen Opfern Briefe mit der Botschaft zukommen lässt, binnen 30 Stunden musst du eine Leiche sein. Und als auch Blom eine solche Karte unter der Tür durchgeschoben bekommt, wird die Sache dann persönlich. Natürlich habe ich noch die ersten Sätze für euch. Die Abenddämmerung neigte sich ihrem Ende zu. Das blasse Himmelsblau verwandelte sich in düsteres Grau, das dem nahen Spreeufer eine unheimliche Aura verlieh. Mir gefällt das hier nicht. Ein grobschlächtiger Kerl, der wegen seiner tiefen Blatternarben Atzi das Sieb genannt wurde, blieb stehen und kniff die Augen zusammen. Azis Kumpane, zwei schlaksige Brüder namens Fred und Hugo, runzelten die Stirn und sahen sich um. »Warum?«, fragte Hugo. Der Wind frischte auf, spielte mit den Zweigen der Bäume und Büsche, so dass konfuse Schattenspiele entstanden. »Spürt ihr es nicht?« Azi fröstelte. »Das hier ist kein guter Ort.« Also mir gefallen diese Krimis sehr, sehr gut. Ich freue mich auf den zweiten, der wie gesagt nächste Woche erscheint. Aber lest den ersten. Alex Beer, Felix Blom, der Häftling aus Moabit, ist im Limes Verlag erschienen. Und es gibt ihn als Hörbuch, als Paperback, als MP3-CD und natürlich auch als E-Book. Diese Tage habe ich wieder mal darüber nachgedacht, wie das so mit Heimat ist, ne? Also mit diesem Gefühl, wo man herkommt, nach Wurzeln und ob das manchmal gut ist oder schlecht, das lasse ich mal dahingestellt. Aber es gibt für jeden von uns einen Landstrich, von dem man denkt, dass man daherkommt. Für mich ist das ein ganz großes Thema, was ich auch immer wieder in meinen Büchern habe. Im letzten Buch, im Dorf der toten Kinder, hatte ich das Thema Heimat ganz ausführlich. Da ging es um eine junge Frau, die in das Dorf ihrer Jugend zurückkommt, mit dem sie nicht immer gute Sachen verbindet. Im Gegenteil, in dem ziemlich viel Schreckliches passiert ist. Und auch in diesem neuen Buch, was jetzt von mir im November kommt, das heißt Wolfsmädchens Wald. Und auch da geht es um das Thema Heimat, Zuhause fühlen und was uns als Mensch überhaupt ausmacht und wie wichtig es ist, sich irgendwo zu akklimatisieren, also einen Landstrich zu haben, den man sein Zuhause nennt. Und deshalb geht die Post in dieser Woche an die Heimat. Liebe Heimat, vor ein paar Wochen war ich bei dir am Niederrhein, da, wo meine Wurzeln sind. Da haben meine Großeltern auf den Feldern gestanden, da sind meine Eltern aufgewachsen, da hatten mein Bruder und ich eine schöne, freie Kindheit. Als ich auf der Autobahn das Fenster öffnete, habe ich dich gerochen. Du riechst nach Erde, nach Regen und nach Zuckerrüben. Ich hatte dieses wehe Gefühl in der Brust, weil mir plötzlich klar wurde, wie sehr ich dich vermisse. Das ist schon komisch mit dir. Wenn wir jung sind, dann wollen wir weg, raus in die weite, wilde Welt und deiner angeblichen Enge entfliehen. Aber bei jedem von uns kommt früher oder später der Tag, an dem wir Heimweh haben. Nach der Vertrautheit, nach den Menschen, nach den Wurzeln. Und dann hadern wir, weil wir nicht mehr bei dir wohnen. Manche ziehen dann zurück zu dir und sind glücklich, weil sich der Kreis schließt. Manche bleiben, wo sie sind und tragen ihr ganzes Leben lang dieses Ziehen in der Brust, diese Sehnsucht. So geht's mir auch. Und mitten in diesem Gefühl bekam ich ein Geschenk von dir. Wir mussten im Garten Rollrasen verlegen und als der Laster kam, hatte er dein Kennzeichen, VIE, das Autokennzeichen von Viersen und dazu zählt auch mein Landkreis. Ich fragte den Fahrer und erfuhr, dass der Rasen genau daher kommt, wo ich herkomme. Ein Stück von dir, von deiner Erde, ist jetzt in meinem Garten und ich finde diesen Zufall wunderbar und freue mich jeden Tag darüber. Liebste Grüße, deine Martina. Ich freue mich auf meinen Freund Arne Waag. Ich freue mich jede Woche darauf, mich mit ihm so ein bisschen auszutauschen, wie die Woche war. Und in dieser Woche weiß ich, er wird furchtbar neidisch werden. Ich weiß, dass das passieren wird, aber ich kann nichts dafür. Also ich meine, manchmal muss er auch ein bisschen neidisch auf mich sein.
Ja. Also ich liebe ja den Herbst. Habe ich das schon mal gesagt?
Ja, also gesagt, das ist ja auch meine Lieblingsjahreszeit.
Außer es regnet die ganze Zeit.
Ja, das könnte jetzt passieren, kommende Woche so überall, so mehr
jetzt,
Regen.
Du machst das auch extra schlecht, weil du nach Mallorca fliegst. Das ist so
aber
mies.
Weißt du was? Ich hatte mich die ganze Zeit gefreut, weil auf Mallorca war tolles Wetter, 28 Grad, die ganze letzte Woche. Wir fliegen morgen, mein Kind und ich.
Ja.
Und rate, es kracht das die Temperatur runter. Montag soll es sogar ein bisschen regnen, Tatsache.
Ach, guck.
Ja. Also ich war ein bisschen frustriert, aber naja, es ist halt am Meer und dann ist es auch schnell wieder weg mit dem schlechten Wetter.
Ich gehe jeden Tag an so einer Litfaßsäule vorbei, wo immer irgendwelche Trends draufstehen, frag nicht. Ja?
Ja.
Was mich sehr erschüttert hat, war, dass der Herbsttrend, also der Modetrend diesen Herbst ist, weiße Hosen. Wann zieht, also jetzt mal ganz ehrlich, ich ziehe doch keine weiße Hose an, wenn hier die ganze Zeit irgendwie überall
Matschepampe
da so Blätter rumliegen und so Matschepampe, ja, so sagst du.
Ja, weißt du, ich habe eine weiße Hose mitgenommen, die liegt schon in meinem Kopf.
Ja, auf Mallorca, das wissen wir doch schon.
Eine Woche, nur das Kind und ich. Gott, Herr Straten muss zu Hause bleiben.
Das Kind kommt dann in den hier
Schrank.
Ich bitte dich, zu den Animateuren.
Nee,
Animateuren da.
Habe ich nicht, nee. Da sind keine Animateure, da auf jeden Fall. Aber es...
auch nicht für dich?
Nein, auch nicht für mich.
Hört Herr Straten zu, ja?
Ja, wahrscheinlich. Nee, Animateure aus dem Alter bin ich raus, seitdem ich 30 bin.
Ja, natürlich.
Ja, ganz sicher. Ich stehe mehr auf die distinguierten Hotelmanager, aber auch nicht auf die Animateure. So, ich höre jetzt auf, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede und der Flieger morgen ohne mich geht, weil Herr Straten mich eingeschlossen hat.
Im Schrank.
Im Schrank, genau. Wir hören uns also erst wieder übernächste Woche und dann erzähle ich dir, wie die weißen Hosen auf Mallorca ankam.
Ja, bitte. Ohne
Tschüssi.
Flecken bitte nach Hause kommen.
Ja.
Tschüss.
Es gibt ja Filme, die berühren einen total tief. Ne? Also dieser Film, den ich euch jetzt gleich vorstellen möchte, der sorgt schon bei alleine beim Gedanken daran bei mir für eine Gänsehaut. Und dabei ist das eigentlich ein Jugendfilm, weil es ist auch ein Jugendbuch, was da verfilmt wurde. Aber das hat so was Märchengruseliges, wenn ihr wisst, was ich meine. Sowas, was einen ganz tief im Innern berührt. Nicht so Splatter-mäßig oder Science-Fiction-mäßig oder Stephen King-Horror-mäßig, sondern diese unterschwellige Gruselattacken, denen du da ausgesetzt bist. Vom Feinsten, sag ich euch. Aber bevor ich mich jetzt hier weiter ergehe, ich stelle ihn euch einfach vor. Die Martina Straten Show am Samstag auf Radio Salü. Morgen gibt es einen Film, der es echt in sich hat. Krabbert heißt er. Und ihr kennt ganz bestimmt den Roman. Der ist von Ottfried Preußler. Und dieser Krabbert, der wird ganz oft in der Schule durchgenommen. Also als Buch für Schulkinder. Es ist eigentlich eine sorbische Sage. Krabbert ist eine sorbische Sagengestalt und da geht es um den Kampf gegen dunkle Mächte in den frostigen Karpaten. Das ist übrigens auch da, wo Dracula herkommt. Also ihr merkt, es geht schon so ein bisschen in die gruselige Richtung. Der Film spielt in der Lausitz im Jahr 1646. Der Waisenjunge Krabbert streift durch den Landstrich, den der 30-jährige Krieg entvölkert hat. Und da lockt ihn der Ruf eines Rabens zu einer alten Mühle. Er beginnt eine Ausbildung zum Müllerburschen und freundet sich mit dem Gesellen Tonda an. Als er merkt, dass sein Meister in schwarzer Magie bewandert ist, hext Krabbert zunächst fasziniert mit. Aber der Müller nutzt seine Lehrlinge grausam aus. Also, es gibt viele Verfilmungen, es gibt auch einen Comic zu Krabbert, aber diese Version hier, die ist so edel, so fein besetzt und so unterschwellig gruselig, die müsst ihr gucken. 2008 entstanden, ein deutscher Film, kommt diese Woche morgen um 21.45 Uhr auf Dreisat und dann sicher auch in der Dreisat-Mediathek. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so manchmal ist das bei den Promis so, dass man so fast das Gefühl hat, man kennt die schon ewig. Und bei einer Frau, einer Moderatorin, habe ich das Gefühl, boah, wenn ich deine Freundin wäre, ich würde dir so viele Dinge sagen wollen oder können, wenn ich das vorsichtig formuliere, eben als Freundin, weil ich mir ein bisschen Sorgen um dich mache. Und diese Frau ist auch Teil aus den Meldungen aus der Promi-Welt, die ich natürlich auch in dieser Woche für euch habe. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist das Liebesleben von Moderatorin Sylvie Mais komisch. Also gefühlt, ohne das jetzt be- oder verurteilen zu wollen, hat sie alle paar Monate eine neue große Liebe. Anfang des Jahres hat sie sich von ihrem Mann, dem Künstler Niklas Castello, getrennt. Also so lange waren die beiden jetzt auch nicht zusammen. Und jetzt stand in der Zeitung, dass sie seit einigen Wochen mit dem Unternehmer Wim Behlen zusammen ist. Der hat ein Vermögen, das liegt geschätzt bei 200 Millionen Euro und dem gehört eine Luxusjacht, dem gehört ein Jet vom Typ Gulfstream. Die beiden haben sich angeblich in Amsterdam kennengelernt und sie sollen jetzt zwischen Amsterdam und Hamburg hin und her pendeln, weil Silvia in Hamburg wohnt. Sie sind sehr, sehr verliebt, tun sich gut, sagt sie, und ich würde mir diesmal echt wünschen, dass es hält, weil irgendwie ist die schöne Silvi so rast- und ruhelos. So kommt es zumindest mir vor, ich kenne die ja noch nicht näher. Dann gab es diese Woche eine große Auktion, und zwar von Heide Simonis. Die war ja vor 3 Monaten gestorben und jetzt sind ein Teil ihrer Hüte im Rahmen einer Benefizaktion verkauft worden, und zwar in Kiel. Simonis Witwer Udo hatte dem Zonta-Verein Taschen, Schals, Uhren und Hüte seiner Frau überlassen und die haben das Ganze dann versteigert und einem Kieler Mädchenhaus überlassen. Und ich bin sicher, dass Heide Simonis sich darüber gefreut hätte. Die furchtbaren Szenen aus Israel gehen auch an den Promis nicht vorbei. Der U2-Sänger Bono hat während seiner Las Vegas-Show der Opfer gedacht und er konnte die Tränen kaum zurückhalten. Er hat gesagt, mit Blick auf das, was in Israel und in Gaza passiert ist, wirkt ein Song über Gewaltlosigkeit womöglich albern. Aber unsere Gebete haben sich stets um den Frieden gedreht. Und er hat dann mit stockender Stimme gesagt, all diese schönen Kids auf diesem Musikfestival, um sie zu ehren, dichtete die Band die ersten Zeilen ihres Hits Pride in the Name of Love um, und in der Sphere Arena von Las Vegas sangen 20.000 Fans mit für Israel und für die vielen Toten dort. Ich freue mich über meinen Gast dieser Woche. Das ist die Autorin Alena Schröder. Die hat vor 2 Jahren aus dem Stand einen Roman veröffentlicht, der ein Riesenerfolg war. Der stand wochenlang auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste, wurde in 7 Sprachen übersetzt und hat einen total faszinierenden Titel, nämlich Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Wie sind Sie denn auf den Titel gekommen? Das ist ja Hammer.
Ja, der Titel ist die Beschreibung eines Bildes, um das es ganz stark und zentral geht in dem Buch. Mhm. Ein vermeintlicher, verschollener Vermeer, den ich mir aber ehrlich gesagt einfach nur ausgedacht habe. Das Bild gibt es nicht wirklich. Und das ist quasi so eine stichwortartige Beschreibung dieses Bildes.
Ja, und die Vermeers, die haben ja auch diese netten Titel, wie zum Beispiel Mädchen mit dem Perlenohrring. Und genau. Von daher passt ja Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Es ist ein toller Titel. Und mit diesem Buch ist Ihnen, ja, also so, man kann ja sagen, der große Wurf gelungen, oder? Sagt man das so?
Ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall auch für mich sehr überraschend, sehr erfolgreich, mitten in so einer Hochphase der Pandemie. Und es war natürlich ganz toll. Mhm. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und das war eine große Freude natürlich.
Das glaube ich Ihnen. Sie arbeiten als freie Journalistin und als Autorin. Sie leben in Berlin. Sie haben Geschichte, Politikwissenschaft, Lateinamerikanistik studiert, auch in Amerika. Die Henry-Nannen-Schule besucht. Und Sie haben einen Podcast. Hatten Sie jetzt davor auch schon Veröffentlichungen, Bücherveröffentlichungen, oder war das jetzt wirklich das erste und hat gleich so reingehauen?
Also es ist der erste Roman tatsächlich. Mhm. Ich habe vorher schon ein paar Sachbücher, eher journalistische Sachbücher und dann auch später sogenannte erzählende Sachbücher geschrieben, die schon ein bisschen mehr ins Fiktionale lappen. Und ich wollte diese Geschichte, die sich sehr nah anlehnt an die Geschichte meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter, eigentlich am Anfang auch gar nicht als Roman erzählen, sondern als vielleicht eher so eine journalistische Dokumentation. Mhm. Und habe dann aber relativ bald gemerkt, dass mir dafür die Quellen fehlen, dass ich mir quasi selber erlauben muss, mir auch ein paar Sachen einfach ausdenken zu dürfen. Und so ist daraus ein Roman geworden, in dem ein paar Dinge an die Familiengeschichte angelehnt sind, aber das Allermeiste ist einfach frei erfunden.
Wir sprechen über Ihr erstes Buch. Das ist zu Pandemiezeiten vor 2 Jahren erschienen und heißt Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Das war ein riesiger Erfolg und seitdem wird Alena Schröder als echte Entdeckung gehandelt. Liebe Frau Schröder, erzählen Sie uns doch bitte, worum geht es in dem Buch?
Es geht um eine junge Frau, Hannah, 27 Jahre alt, die durch einen Zufall erfährt, dass sie möglicherweise die Erbin eines verschollenen jüdischen Kunstvermögens ist. Und sie macht sich dann auf die Suche nach diesem Kunstvermögen. Sie weiß auch überhaupt gar nichts von dem jüdischen Teil ihrer Familie
und versucht auf diesem Wege ein bisschen was über die diese Familie und auch über die Frauen in ihrer Familie rauszufinden. Und ihre einzige lebende Verwandte, Evelyn, ihre Großmutter, ist ihr dabei keine große Hilfe. Die möchte darüber eigentlich überhaupt nicht reden. Und das hat eben auch seine Gründe. Es geht viel um Mütter und Töchter und schwierige Mutter-Tochter-Beziehungen und um materielles Erben, nämlich über ein mögliches kostbares Gemälde, das dem Buch den Titel gibt. Aber es geht eben auch sehr viel um emotionales Erben und was wir von unseren Müttern mitkriegen an Verletzungen, Traumata und wie das wiederum die eigene Mutterschaft prägt.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, dass das Buch ein bisschen was mit Ihrer Familiengeschichte zu tun hat. Ein bisschen was. Was stelle ich mir darunter vor?
Also es ist relativ nah angelehnt an die Geschichte meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter. Meine Urgroßmutter ist in den 20er Jahren ungeplant und sehr früh schwanger geworden, wollte aber eigentlich gar keine Mutter sein. Die wollte eigentlich berufstätig sein und so diesen Aufbruch der Frauen in den 20er Jahren miterleben. Die wollte nach Berlin und da selber Geld verdienen. Und dann kam ihr eben so ein Kerl dazwischen und ein Baby. Und 2 Jahre später hat sie sich dazu entschieden, dieses Kind beim Vater zurückzulassen und alleine nach Berlin zu gehen. Und diesen Schmerz hat dann wiederum meine Großmutter sehr lange nicht verwunden. Das ist im Grunde der Teil, der sich auf meine Familiengeschichte bezieht. Tatsächlich auch das Restitutionsverfahren, um das es dann geht, also um das verschollene jüdische Kunstvermögen. Es gab auch so einen Restitutionsfall in meiner Familie, aber da sind die Bilder nie wieder aufgetaucht. Mhm. Also läuft noch.
Das ist ja quasi eine Geschichte über 4 Generationen und dieses, ich sag mal, genetische Gedächtnis in einer Familie. Glauben Sie, dass es sowas gibt? Dass das so ein durchgehendes Trauma entstehen kann, was sich von einer Generation auf die andere schiebt?
Also da gibt es jetzt, glaube ich, tatsächlich Studien zu, dass sich das tatsächlich irgendwie in den Genen vererbt. Ich glaube aber eher, dass tatsächlich die Art und Weise, wie man seine eigene Mutter erlebt hat und wie man sich von der eigenen Mutter geliebt oder vielleicht auch nicht geliebt fühlt, ganz starken Einfluss darauf hat, wie man selber auf die eigene Mutterschaft blickt und dass man das ganz schwer voneinander trennen kann, im Guten wie im Schlechten. Und ich glaube, dass das Dinge sind, die sich so durchziehen. Ich habe auch tatsächlich bei der Beschäftigung dann mit meinen Vorfahrinnen quasi doch ganz klar gemerkt, dass diese Frage nach, wie kriegt man eigentlich Mutterschaft und eine berufliche Verwirklichung unter einen Hut, wie kann beides zusammengehen, kann überhaupt beides zusammengehen, dass das auch so ein Thema ist, dass sich bei mir einfach durch die Generationen zieht und wo jede Generation wieder ihre eigenen Antworten gefunden hat und vor anderen Schwierigkeiten gestanden hat.
Das ist interessant.
Das war,
ne?
Wahnsinnig spannend. Ja.
Das meine ich damit mit so Familienthemen im Prinzip. Und jetzt kam das zweite raus. Das heißt, bei euch ist es immer so unheimlich still. Frau Schröder, war da so eine Art Leistungsdruck jetzt? Weil das erste war ja gigantisch erfolgreich.
Ja, also den habe ich mir vor allem natürlich selber gemacht. Man sagt ja auch gerne, dass das zweite Buch immer besonders kompliziert ist. Genau wie bei einer Band, die ein erfolgreiches Debütalbum hinlegt, das zweite Album besonders kompliziert ist. Und ich glaube, es ist beim Bücherschreiben auch. Ich habe natürlich mir ein Publikum erschrieben mit dem ersten. Und das wollte ich natürlich nicht enttäuschen jetzt beim zweiten Mal. Also das war nicht so einfach, aber ich bin sehr glücklich, dass ich es geschafft habe. Und bisher habe ich auch nicht das Gefühl, dass irgendwer enttäuscht ist.
Es ist ja wieder das Thema Familie und auch Frauen, ne? Also das ist, scheint Ihr Thema so ein bisschen zu sein. Bevor wir jetzt gleich erklären, worum es da geht, wenn Sie sagen, ich habe mir den Druck selbst gemacht, hat sich das erste denn so weggeschrieben und beim zweiten hat das Nachdenken eingesetzt?
Also so weggeschrieben hat es natürlich nicht, aber ich habe mir über ganz viele Sachen natürlich nicht so viel Gedanken gemacht, beziehungsweise wenn das jetzt niemand gelesen hätte, dann wäre das natürlich ein bisschen traurig gewesen, aber ehrlich gesagt auch das, was zu erwarten ist, wenn jemand, der jetzt vorher noch keinen besonders großen Namen hat, seinen Debütroman auf den Markt wirft, da enttäuscht man ja noch niemanden. Und jetzt beim zweiten Mal wollte ich natürlich einfach zumindest ansatzweise versuchen, an den Erfolg vom ersten anzuknüpfen. Und da habe ich natürlich ein kleines bisschen mehr Hirnschmalz für verwendet und auch quasi inneren Stress gehabt damit. Klar.
Eine Frage noch, bevor wir gleich darüber reden, worum es geht. Welches mögen Sie lieber?
Das ist ja gemein. Das ist ja wie die Frage nach den Lieblingsthemen.
Genau.
Also ich glaube, und das bezieht sich jetzt auf keinen Fall auf meine Kinder, sondern wirklich nur auf diese Bücher. Das erste ist einem irgendwie natürlich immer besonders nah. Mhm. Aber ich mag das zweite genauso gerne. Ich mag sie beide im Doppelpack sehr gerne. Sie beziehen sich ja auch irgendwie aufeinander. Mhm. Man kann sie völlig unabhängig voneinander lesen. Aber es ist die gleiche Familie, in der diese Geschichten stattfinden. Und deswegen sind mir beide nah. Aber natürlich, das erste hat natürlich immer seinen eigenen Zauber. Das kann man, glaube ich, einfach nicht, das kann man nicht nochmal reproduzieren, wie sich das anfühlt, zum allerersten Mal einen eigenen Roman in der Zeit.
Das ist schon toll, ne? Alena Schröder ist mein Gast der Woche, eine wunderbare Autorin, die fantastische Bücher schreibt, die sehr viel mit Frauen- und Mütter-Töchter-Beziehungen zu tun haben. Über das erste Buch, das Debüt, Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, das heißt tatsächlich so, auch wenn der Titel lang ist, ich liebe ihn, haben wir schon gesprochen. Jetzt geht es um Bei euch ist es immer so unheimlich still. Beide Bücher spielen in derselben Familie. Diesmal springen wir in die 50er Jahre, Frau Schröder. Worum geht's?
In dem Fall geht es um die Mutter von Hannah. Also Hannah war eine der Hauptfiguren im ersten Buch. Und in diesem Fall geht es um ihre Mutter Silvia, die in Berlin-Kreuzberg lebt im Jahr 1989 in so einer Hausbesetzer-WG und die auch etwas ungeplant ein Kind bekommt. Und der Vater verabschiedet sich ganz schnell, möchte damit eigentlich nichts zu tun haben. Und sie folgt so einem ganz archaischen Impuls und möchte das Verhältnis zu ihrer Mutter klären. Will zurück zu ihrer Mutter in die kleine süddeutsche Kleinstadt, aus der sie eigentlich vor 18 Jahren mehr oder weniger geflohen ist. Und auch die Mutter hat sie seit vielen Jahren nicht gesehen und eigentlich diesen Kontakt fast abgebrochen. Und diese beiden Frauen versuchen sich jetzt mit Blick auf dieses frisch geborene Baby, nämlich die kleine Hannah, wieder einander anzunähern. Und dabei kommen eine ganze Menge Familiengeheimnisse zutage, die dann im Zweifel auch ein bisschen erklären, warum das Verhältnis zwischen diesen beiden Frauen so kompliziert ist.
Das ist ja so ein bisschen das Thema bei Ihnen, diese Familiengeheimnisse, ne? Und man soll es tatsächlich nicht glauben, aber es gibt sehr viele dieser Familiengeheimnisse. Was machen die in Ihren Augen mit uns?
Naja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass es gerade mit den Leuten, die einem am nächsten sind und die einem am nächsten stehen und von denen man ja auch emotional am heftigsten abhängig sind, irre schwierig ist, über schwierige Themen zu sprechen und dass ganz, ganz viel einfach lieber nicht angefasst, lieber nicht angerührt wird und immer so in so einer zweiten Schicht irgendwie schwingt. Und das Buch spielt auch ganz stark in einer zweiten Zeitebene im Deutschland der Nachkriegszeit, eben in so einer süddeutschen Kleinstadt, wo natürlich sowieso über ganz viele Dinge lieber nicht gesprochen wurde, weil natürlich das Grauen und die Verbrechen des Nationalsozialismus überall noch sehr nahe sind und natürlich auch die Protagonisten dieser Zeit ja immer noch zum Teil hohe Ämter bekleiden. Und in dieser Stimmung, glaube ich, wo man lieber nicht den Deckel von diesem brodelnden Topf irgendwie nehmen möchte, wo all das Schreckliche zu finden ist. Das ist, glaube ich, was viele Familien geprägt hat und was aber, glaube ich, mittel- bis langfristig nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, irgendwann muss man diesen Deckel einfach runternehmen und da mal hingucken. Und im besten Fall klären sich dann einfach so ein paar Dinge. Und so ist es möglicherweise auch für die beiden Hauptfiguren in diesem Buch.
Ein anderes ganz großes Thema bei Ihnen ist dieses Mutter-Tochter-Ding, ne?
Ja.
Was ja nicht immer eine einfache Beziehung ist. Aber
ja, ich habe zwei Söhne, das ist gut. Dann, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, aber ja, na klar, ich weiß natürlich total, was Sie meinen.
Also diese Mutter-Tochter-Beziehung, die so eng ist und die auch sehr verletzend sein kann und die uns unser ganzes Leben lang prägt, das ist natürlich auch in Ihren Geschichten ganz präsent, ne?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch ein Teil des Erfolges ist, dieser Bücher, weil natürlich, also die allermeisten Leute haben ja eine Mutter und es ist nun mal quasi die engste und ja auch Erwartungen befrachtetste Beziehung, die man so hat und ja auch in beide Richtungen, also auch auf Mutterschaft an sich liegen ja wahnsinnig viele gesellschaftliche Erwartungen. Man selber hat große Erwartungen an sich und es ist irre schwierig, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und natürlich wirkt sich das eben auch auf die Beziehung aus, die man zu seinen Kindern hat und wahrscheinlich ganz speziell auch auf die Beziehung, die man mit seinen Töchtern hat, weil oder die Mütter mit ihren Töchtern haben, weil da natürlich einfach so die Rollenvorgaben auch nochmal ganz andere sind. Und das finde ich ein total spannendes Thema.
Also beide Bücher kann ich nur empfehlen. Alena Schröder, das erste, Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Und jetzt der Nachfolger, gerade rausgekommen, Bei euch ist es immer so unheimlich still. Liebe Frau Schröder, vielen Dank fürs tolle Interview und noch einen schönen Tag für Sie.
Vielen Dank, Frau Straten.
Die Zeit geht immer ratzfatz um mit euch. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche, ohne den gehe ich nicht. Und in dieser Woche ist der sehr sinnig. In kochendem Wasser kannst du dein Spiegelbild nicht sehen. Genauso wenig kannst du im Zustand des Zorns die Wahrheit erkennen. Das ist eine chinesische Weisheit und ich finde, die trifft's. Vor allen Dingen, wenn man so wie ich manchmal ein bisschen explosiv unterwegs ist, dann sollte man sich mal ein bisschen runterfahren und denken, und wir denken nochmal in Ruhe darüber nach. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast hier abonniert, dann werdet ihr nämlich immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Dazu müsst ihr einfach das kleine Häkchen, das steht entweder abonnieren oder folgen bei euch in dieser Podcast-Maske drin, da klickt ihr drauf und dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn es eine neue Folge der Martina Straten Show gibt.
Radio Salü, die Martina Straten Show.